Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wir schauen jetzt auf etwas, was doch eigentlich schon Geschichte sein sollte. Gewalt, nämlich körperliche Gewaltbestrafung an Schulen. 1998, relativ spät dann doch, wurde das in Deutschland untersagt. Und wenn man sich Gewalt an Schulen anschaut, dann ist das natürlich von Lehrerinnen und Lehrern ausgehende Gewalt, dann ist das etwas, wo man schon sagen muss, die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, denn ich gehöre zu den Menschen, die es noch verbal erlebt haben, nach dem Motto, wenn du jetzt nicht aufhörst zu stören, dann hänge ich dich für den Rest der Stunde mit den Ohren draußen an der Garderobe an. Das war nur verbal, hat man damals irgendwie nicht groß drüber nachgedacht, würde ich jetzt heute auch schrecklich finden. Aber klar, es gibt auch Menschen, die haben das noch erlebt, dass es eben auch physisch Gewalt gegeben hat. Ja, ist das alles Geschichte oder ist es nicht? Die Geschichte, die Katharina Elsner recherchiert hat, die heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur zu hören ist, diese Geschichte klingt doch ein bisschen nach weniger Fortschritt. Hallo, herzlich willkommen, Frau Elsner.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Wir wollen jetzt Ihre Geschichte zwar nicht komplett vorwegnehmen, aber im Prinzip ja geht es um verbale und auch körperliche Gewalt, um Machtmissbrauch im Klassenzimmer von eben Lehrerinnen und Lehrern ausgehend, Fälle aus Mecklenburg-Vorpommern. Wie sind Sie aufmerksam geworden? Warum haben Sie angefangen zu recherchieren?
Durch Zufall tatsächlich. Ein Kollege von mir hat mal den schönen Begriff des Reporterengels geprägt und ich finde, der passt hier ganz gut. Also wenn so die Geschichte zu einem und in dem Fall zu mir geflogen kommt. Ich habe eine Bekannte getroffen, deren Kind eben betroffen gewesen sein soll, und sie hat mir dann so am Stadthafen zwischen Bier und Wasser erzählt, dass ihr Kind mit einem Holzlineal, und zwar diesen, die man von früher vielleicht kennt, diese einen Meter langen Holzlineale, die an der Tafel hängen, dass sie damit auf den Po gehauen worden sein soll. Und ich habe natürlich meine Augen aufgerissen und die Stirn gerunzelt und dachte, oh, wir haben 2023, sowas passiert. Und Rostock ist ja eine relativ kleine Stadt, und habe mich dann mal so umgehört und habe eben dann durch Zufall wiederum eine andere Mutter getroffen, deren Kind auch betroffen war, das von der Lehrerin geohrfeigt geworden sein soll. Und dann habe ich so nach und nach, bin ich so die Leiter hochgestiegen, und diese Mutter, die war sehr aktiv und die hat mir Kontakt zu anderen Eltern verschafft, die mir alle ihre Geschichte erzählt haben und die Geschichten ihrer Kinder, wobei natürlich auch sehr viel Vorbehalte, auch Ängste dabei waren. Aber was passiert, wenn wir einer Journalistin jetzt unsere Geschichte erzählen? Und ich hatte dann die Idee, ja, zu einem Elternabend einzuladen, wo ich einfach in die Runde gefragt habe, wer möchte kommen, wollen Sie sich austauschen? Und so habe ich mich ja so Stück für Stück vorgearbeitet, auch zu ja älteren Eltern in Anführungszeichen, also Eltern, deren Kinder schon gar nicht mehr auf der betroffenen Schule, also wir sprechen hier von einer Grundschule, waren, sondern die schon auf weiterführenden Schulen gingen. Und da ja hat sich diese ganze Blase, dieses ganze Netz eben aufgesponnen.
Holzlineale in Zeiten von Whiteboards klingt wirklich wahnsinnig widersprüchlich. Es wird deutlich, wenn man sie hört. Sie sagen es ganz genau, geschlagen sein soll. Es ist immer diese Vorsicht da. Es ist eine Berichterstattung, wo sie extrem vorsichtig sein mussten.
Genau, also es ist ja eine sogenannte Verdachtsberichterstattung. Das kennen manche vielleicht jetzt noch aus vergangenen Fällen, als es jetzt um die MeToo-Fälle ging oder auch um die Rammstein-Recherchen. Das heißt also, um das mal vielleicht kurz einzuordnen, wenn jetzt natürlich ich eine Mutter, und es waren vor allem Mütter, mit denen ich gesprochen habe, wenn jetzt mir eine Mutter erzählt, du, mein Kind wurde irgendwie geschlagen oder es wurde geohrfeigt von seiner Lehrerin, reicht es ja nicht aus, dass ich als Journalistin berichte. Ich habe ja als Journalistin eine bestimmte Sorgfaltspflicht. Das heißt, im besten Falle müssen mir ja mindestens zwei Quellen oder mehrere Informantinnen vorliegen, am besten auch irgendwie schriftliche Dokumente, weil natürlich auf der einen Seite ist gerade in so einem Fall das öffentliche Interesse ja groß, ne? Also wir reden hier über eine Grundschule, über eine Institution, eine staatliche Institution, wo Gewalt vorgekommen sein soll. Und wir reden auf der anderen Seite natürlich auch über die beschuldigte Lehrerin, die ja einen gewissen Persönlichkeitsschutz genießt. Ich habe aber auch weiter recherchiert und mit der Polizei gesprochen, mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, die auch diese Vorfälle bestätigen. Und ich habe natürlich auch im weiteren Verlauf mit dem zuständigen Schulamt, mit dem Bildungsministerium gesprochen, beziehungsweise schriftlich gesprochen, und auch versucht, die Lehrerin zu kontaktieren und alle Personen versucht, mit in die Recherche einzubeziehen, die damit zu tun hatten und gleichzeitig, und deswegen sage ich auch soll geschlagen haben oder soll Kinder gedemütigt bloßgestellt haben, die beschuldigte Person ist nicht gerichtlich verurteilt.
Mhm.
Ja, und ich habe vielleicht eine Sache noch, was auch noch ganz interessant ist, ich habe einen Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Das ist also ein Antrag oder ein Gesetz, das gibt es eigentlich in allen Bundesländern und da können ganz normale Bürgerinnen und Bürger, also müssen keine Journalistinnen sein, haben Anspruch darauf, Zugang zu amtlichen Informationen bei Behörden zu bekommen, bei Behörden des Bundes, des Landes und auch den Kommunen. Und mich hat natürlich besonders interessiert, wie lange wussten eigentlich die Verantwortlichen schon davon? Und da warte ich aber nach 3 Monaten immer noch auf eine konkrete Antwort.
Okay, also auf jeden Fall eine größere Geschichte. Eine Geschichte, Sie haben ja gesagt, Sie haben angefangen eben mit diesem einberufenen Elternabend dann irgendwann sozusagen. Das heißt, Sie haben gesprochen mit betroffenen Familien. Welche Konsequenzen hat das, was passiert sein soll, denn für diese Familien? Und werden die da in irgendeiner Form betreut? Wird denen geholfen?
Ja, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, dass ich habe mich jetzt sehr lange damit beschäftigt, also fast ein Jahr, dreiviertel Jahr, ein Jahr. Und ich muss sagen, mich hat das auch ein Stück weit mitgenommen, weil wir reden ja natürlich auch immer noch über Grundschulkinder, ne? Die sind 6, 7, 8, 9 Jahre alt. Ich kenne zum Teil auch jetzt nach den Recherchen die Kinder. Und jedes Kind nimmt diese Gewalt natürlich unterschiedlich wahr. Auch die Eltern gehen ganz unterschiedlich damit um. Ich habe mit einigen Müttern gesprochen, die das wichtig finden, was ich mache und die auch gesagt haben, sie unterstützen das. Sie können aber selber nicht, also auf dem Mikrofon mit mir sprechen, weil es sie immer noch zu sehr mitnimmt. Manche Eltern wiederum sind gar nicht so oder manche Kinder sind gar nicht so primär betroffen, aber die Eltern sind zum Teil sehr, sehr wütend, weil sie die Ungerechtigkeit sehen, die den Kindern da widerfahren ist und die zum Teil sehr unzufrieden damit sind, wie die Schule und die Schulleitung das auch aufgearbeitet oder eben nicht aufgearbeitet haben. Und manche Eltern haben sich tatsächlich selber und ja, haben ihren Kindern auch psychotherapeutische Hilfe geholt, weil sie sagen, wir können alleine nicht damit umgehen.
Mhm. Ganz kurz zum Schluss, natürlich wäre jeder einzelne solche Fall einer zu viel und es geht eben um öffentliche Schulen, an denen das passiert sein soll. Trotzdem die Frage nach dem Ganzen, haben Sie einen Eindruck davon bekommen, ob Sie jetzt einige wenige krasse Fälle, Einzelfälle erlebt haben oder steckt dahinter eben noch mehr?
Das ist tatsächlich so ein bisschen der Herausforderung. Also Sie haben ja selber am Anfang gesagt, ich kenne selber das noch. Und ich glaube, jede Person, mit der ich mich über diese Recherche unterhalten habe, hat gesagt, oh ja, bei mir ist früher das und das passiert. Also die Frage ist ja so ein bisschen, was ist Gewalt, ne? Also wir reden über emotionale Gewalt, wir reden aber auch über körperliche Gewalt. Wir reden übers Schlüsselwerfen, wir reden übers Ohrfeigen, wir reden aber auch darüber, wenn eine Lehrerin zu dir sagt, so, du bist zu dumm, du kannst das nicht. Wenn sie die Eltern beschimpft aufgrund der sozialen Herkunft, wenn sie das Aussehen kommentiert. Also das kann alles Gewalt sein und das ist auch verbreitet. Die Herausforderung in der Forschung und auch in meiner Recherche war eben, dass ich Bildungswissenschaftlerinnen relativ lange der Gewalt an Schulen beschäftigt haben, die sich gegen Lehrkräfte richtet, also nicht unbedingt von Lehrkräften ausgehend. Es gibt Studien dazu, die sind zum Teil schon ein bisschen älter, aus Anfang der 2000er Jahre, aber vielleicht mal, um einen Überblick zu geben. Es gab im Jahr 2009 eine Befragung von mehr als 44.000 Neunklässlern und da hat zum Beispiel jedes dritte Kind berichtet, von Lehrkräften lächerlich gemacht worden zu sein und manche wöchentlich und manche gaben auch an, sogar geschlagen worden zu sein. Also es ist noch ein Thema, das aber, und das haben mir auch alle Expertinnen, mit denen ich für den Beitrag gesprochen habe, es braucht unbedingt mehr Forschung zu dem Thema, um diese Phänomene aufzuzeigen, um auch zu wissen, klar, wie oft kommt das vor und dann auch wiederum zu sagen, okay, was können wir eigentlich auch dagegen tun, weil das war mir auch wichtig in der Recherche zu zeigen, es geht jetzt nicht nur darum, diesen Einzelfall irgendwie aufzuzeigen, sondern eben auch, was können Schulen tun, um ihre Kinder besser zu schützen.
Ja. Katharina Elsner sagt das, Schlüsselwerfen habe ich jetzt heute schon zum dritten Mal gehört. Sieht man auch, dass da irgendwie vielleicht ein größeres Problem dahinter steckt. Das Feature von Katharina Elsner, absolute Empfehlung, gibt es heute Abend 19:30 hier im Deutschlandfunk Kultur in den Zeitfragen. Oder, wenn Sie da nicht können, gibt es das auch schon vorher und nachher natürlich auch in der Deutschlandfunk-App, The Artist Formerly Known as DLF Audiothek. Frau Elsner, Dankeschön für den Einblick in Ihre Recherche schon mal.
Gerne.